grüße miteinander. Ich begrüße ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Heute wieder Hubis Bundeshaus mit dem Hubert Moser, unserem Bundeshaus-Korrespondent, dem geerdetsten, bodenständigsten, vernünftigsten, ehrlichsten Journalist von der Schweiz. Hubi, erste Frage gerade direkt. Tiana Angelina Moser, Ständeratswahlkampf. Ein Riesengeschrei in den Medien, Politik, bei Experten geht ab, weil die Weltwoche einen Artikel über sie geschrieben hat, weil sie als Teilzeit-Zürcherin betitelt hat. Dein Kommentar dazu, zu dem Shitstormli, zu dem Empörungsstrudel, der da abgeht.
Ja, das ist eine typische Zürcher-Geschichte wieder da. Wenn hier Zürcher-Wahlkampf ist, ein Ständeratswahl, dann schreien da alle auf zusammen. Oder bei jetzt noch in 10 anderen Container-Wahlkampf. Aber hier der Weltwoche die Geschichte gemacht, Teilzeit Zürcher. Das finde ich noch lustig, das so, ist ein neuer Ansatz und so. Allerdings muss ich sagen, also ich weiß nicht, was das Problem ist, wieso dass die alle da aufgeregt sind und so. Die zahlen ja die Steuern hier in Zürich. Und das sind ja so zu Bären, wie irgendein typisch und so. Das ist das normal. Und zwischendrin muss ich mich mal fragen, ich bin fast überzeugt, dass andere noch viel mehr zu Bären sind, Ständerat als Ski. Aber von daher, muss man es ein bisschen achten geben, weil sonst müssen wir den anderen nehmen. Das heisst ja quasi, dass kein anderer Ständerat, das ist ein Ständerat, jetzt vor allem viel Jüngere sind und so, keine Freundin kennt, die in einem anderen Kanton ist und da wohnen. Oder dass zum Beispiel der Carlo Sommaruga, wo die Freundin zu Bären wohnt, und er verbringt viel Zeit da. Oder wie ist es mit der Lisa Massone und ihrem Mann? Die sind die Pendeln zwischen Genf und Bären hin und her und so. Das da, ich meine, das tue ich mir jetzt gerade neu fragen, wo ich nicht ganz verstehe, wieso. Etwas anderes ist, ich bin nicht der Meinung, dass sie in einen Ständerat gehört. Ständerat, das ist ja so ein Ding, wo die Leute sich gerne verstecken und sie schönen sogar eine, die sich versteckt und lieber da im stillen Kämmerlein so parken und so. Und das ist einfach ein Linke, jetzt haben wir mit dem Josic einen Linke drin, jetzt kann sie noch einen Linke. Wenn du wirklich in einen Ständerat willst, sollst du schauen, dass der Josic in einen Bundesrat kommt, dann kannst du nachher kandidieren.
Jetzt aber das grundsätzliche Problem, wo die Öffentlichkeit hat, wo der Claude Lange hat, wo da fast schon angewidert ist ab dieser Geschichte, der Gerhard Pfister versteht es auch hin und vorne nicht, dass man das Privatleben da thematisiert, weil offenbar sagt er, das Privatleben interessiere ich nicht. Dein Kommentar dazu, wieso soll man das Privatleben von Politikern thematisieren oder wieso soll man das nicht thematisieren?
Jawohl, das kann man schon thematisieren und so, aber wenn die meisten Politiker machen ja da auch mit und so, die tun ja da auch Homestories machen und so. Das verstehe ich jetzt vom Pfister nicht, dass der Pfister hat das gesehen, ich habe es nicht gesehen und so, aber das verstehe ich jetzt nicht mehr so. Vielleicht will er sein Privatleben schützen und keine Homestories bietet. Aber ich finde, die Ziehe ist einfach nicht eine Geschichte, wo man jetzt kann sagen, wegen dem kann die nicht für den Ständerat kandidieren. Das gibt es nicht. Es gibt andere Beispiele in der Schweiz, die machen das. Offensichtlich ist das alles gegangen und gegeben. Und wenn jetzt sie das entschieden haben, dass der Haushalt in Bern und in Zürich ist, dann kann man das machen. Aber dass das jetzt da, der Tagesanzeiger, jetzt da aufgeregt wird und da, wo weiss nicht was, das aufblasen, als wäre jetzt das eine Majestätsbeleidigung, die sich die Weltwoche da vollzogen hätte und so. Also wenn sie ihren Job würde machen, würde ich die Frage auch stellen. Man kann die Frage, kann man alle stellen. Die Antwort ist einfach die, nein, das ist kein Problem, weil es gibt andere, die das auch in der Fall sind und so. Wenn es ein Problem ist, ist, dass die Stadt Zürich einfach nicht zwei linke Ständerat hat. Und mit dem Rutz hat der bürgerliche Seite jemand, der das sicher sehr gut machen kann und der auch ein vernünftiger Mensch ist, der die Füße auf dem Boden hat und euch die wichtigen Dossier kennt.
Die Pointe, man muss darf ich noch ganz kurz anlegen, zum Schluss, wirklich kein Witz. Die Geschichte ist ja, dass alle regen sich jetzt auf, oder vor allem der Tagesanzeiger regt sich auf, dass die Weltwoche die Privatstory oder das Privatleben von der Tiana Moser thematisiert. Aber dabei war es sie, die bei den Schweizer Illustrierten eine riesige Homestory gemacht hat und jetzt kommt es, im Bundeshaus noch mit dem Kind durchgelaufen ist und die ablichten lassen hat. Ich meine, was sagst du zu dem?
Ja, also ich meine, das ist ja bekannt, dass der Hebb ist. Aber ein paar Quindeln da durchs Bundeshaus ist gezächelt und so. Ich meine, das sind ja so Gags, die sie sich so leisten. Die denen ja, ich meine, Bundeshaus, das will ja länger wie mehr so zum irgendwo, wo man alles macht und so. Die rennt keinen, die hat ihr Kind mit in den Ratssaal genommen, währenddessen, dass irgendein etwas los ist gewesen. Aber das ist doch typisch da, irgendwas wie. Ich finde es auch ein bisschen verlogen vom Tagesanzeiger da, um zu sagen, hey, die Weltwoche hat das Privatleben von der ausbreiten. Sie machen genau das Gleiche. Sie dann alles am Brief schreiben, was die Weltwoche geschrieben hat, und dann das einfach auf die Weltwoche münzen. Und so haben sie es auch gebracht und so. Und zweitens ist von Ihnen, von die Frau Moser, ich weiß nicht, wenn sie sich darüber aufregt, dann müssen sie ja so lachen. Also Frau Moser, die hat, das ist eine grünliberale Politikerin, die eigentlich nur aufgefallen ist, dadurch, dass sie einfach immer auf Brüssel gesäckelt ist, zu den EU-Granden, und da ist gerade der Kniefall machen, mehr nicht.
Was spricht für Tiana Angelina Moser als Ständerätin für Zürich?
Gar nichts. Es spricht gar nichts für dich. Das ist, wenn die sich jetzt heute als Grünliberale und Mittepolitiker und so halbbürgerliche präsentiert, dann muss man sagen, das stimmt gar nicht. Man kann nicht einmal im Jahr irgendwo bei der Budgetberatung etwas ablehnen und das Gefühl haben, man sei dann bürgerlich. Oder wenn jetzt der Jürg Gross und der Parteipräsident sagt, ja, wir haben ein Migrationsproblem, man muss schauen, was die 4 Jahre lang gemacht haben. 4 Jahre lang sind die alle der SP und der Grünen angesäckelt. Ich habe von denen nie etwas rechts gehört. Das Einzige, was die jetzt machen will, ist einen Ständerat säckeln. Und sich da ein bisschen verstecken und ein bisschen so, ein bisschen backen. Jetzt viele der Linken, die das machen, zum Beispiel Wasser fallen. 4 Jahre lang im Nationalrat, nicht gehört von denen. Jetzt ist einfach automatisch im Ständerat Flavia Wasserfall. Das ist typisch, der hockt so im Ständerat, der hat es ein bisschen für sich. Und der hat noch besser die Journalisten abwehren und müssen nicht Stellung nehmen und so. Ich stelle einfach fest, dass es länger wie mehr so Politiker gibt, die einfach den Journalisten nicht eine Auskunft geben wollen. Sie brauchen die Telefone immer abzunehmen.
Ist Tiana Moser eher grün oder eher liberal?
Die ist grün.
Wieso?
Ja, die will alle Positionen, die in den letzten Jahren da in Bern abgelagert hat und getan hat, ist rot-grün gewesen. Mit welchem lebt sie zusammen? Die lebt in Bern und Zürich mit dem Matthias Ebischer zusammen, einem SP-Politiker. Also, wieso lebt sie nicht mit einem FDP-Politiker zusammen?
Was wäre eigentlich schon eine gute Frage, was wäre eigentlich, wenn es Matthias Ebischer, der sich ja zur Wahl für die Nachfolge von Alain Berset aufstellt, was wäre jetzt eigentlich, wenn er Bundesrat werden würde? Wie hätte das als Einfluss? Ich meine, er wäre dann Bundesrat, Exekutivmitglied, sie wäre da Legislativmitglied, Nationalrätin, vielleicht sogar Ständerätin. Wie siehst du das? Geht das überhaupt?
Ich nehme mal an, das geht wahrscheinlich schon. Es geht alles. Man hat da diskutiert, wo Lisa mal so eine Ständerätin ist. Und jetzt ist ihr Mann, der Christoph Lenz, ist bei der Elisabeth Baum-Schneider Informationschef. Das ist ein Problem. Es geht alles. Im Bär geht alles. Im Bär, das ist ein Familienbetrieb. Da hockt der Mann und die Frau. Und die hocken da in der Verwaltung, einer mischt und da miteinander und so. Und dann gibt es einfach irgendwie, das sind die Insider. Und alle, die Alten, wir sind einfach die Outsider. Und die kommst einfach, wenn du nicht zu denen gehörst, kommst du einfach da Gründer zu.
Jetzt ist diese Woche in Bern, in dem Familienbetrieb Bern, ist eine Pressekonferenz gewesen. Und zwar der Medienminister Albert Rösti hat sich zu SRF geäussert, zu der SERAF, zu den Gebühren, zu der Halbierungsinitiative. Und er hat gesagt, anstatt 35 Franken, will man in 2 Schritten den Beitrag auf 300 Franken jetzt reduzieren. Was ist dein Kommentar dazu?
Ja, ich muss sagen, der Balthasar Glätti kommt mit seiner Strichliste oder mit seinem Watchblock wahrscheinlich nicht mehr nachzunotieren. So schnell tut der Rösti Sachen beschließen. Ich finde das gut, dass er da am Brist gegangen ist. Das ist ja mal ein Schuss vor den Bug, den auch hier von Leutschenbach, die das Gefühl haben, je, jetzt irgendwas wie Weisheit mit dem Löffel gefressen. Aber es ist einfach. Es tut ja noch nie so weh, so richtig weh. Es ist in zwei Schritten am Brie. Und ob es tatsächlich vollzogen wird, sehen wir dann. Das ist jetzt in der Vernehmlassung drin. Dann weisst du nicht alle zusammen, oh nein, das geht nicht, da, wichtig, der ganze Trend. Schon jetzt hat der ganze Service-Publik geportiert, wenn jetzt da die ein paar Stellen weniger haben. Tatsächlich geht durch die starke Stellung, die die SRG hat, die anderen Medien hier schon vorziehen, weil die da vor allem im Online-Bereich so viel gratis hinstellen, dass die anderen Medien da gar nichts etwas machen.
Was heisst das konkret für die Halbierungsinitiative?
Die Halbierungsinitiative, das heisst konkret, dass jetzt nicht mehr Halbierungsinitiative heisst, sondern dass jetzt weniger ist, aber die Halbierung ist immer noch da. Und wenn ich den Mathe gehört habe, der ja die lanciert hat und so, der will da irgendeinen Gegenvorschlag probieren zusammen zu zementieren. Vielleicht ist es möglich. Es ist gut möglich. Es gibt nämlich doch einen gewissen Ärger über die SRG, die an dem da ist. Vielleicht mit der FDP ein Päckchen machen. Vielleicht gibt es auch noch andere. Mit der Mitte ein Päckchen machen wird schwieriger, weil der China Präsident ist von der SRG. Aber die hat durch uns noch eine Chance zu kommen. Mit der Bilag-Initiative, wenn man sich daran erinnert, hauchdünn, aber wirklich hauchdünn, einer von den dünnsten Ergebnissen angenommen wurde.
Was wäre eigentlich jetzt dein, wenn du da der Gott wärst, der da ein bisschen könnte, bestimmen könnte, wie viel man müsste zahlen für das Schweizer Fernsehen, für Service Public, was wäre so deine Richtgröße? Wie viel jetzt, also meine, aufgehängt an dem Entscheid, dass es die 300 Franken kosten, was wäre dein optimaler Preis, den wir müssen die Abgabe leisten?
Ja, das wird jetzt nicht, aber wo ich sicher, müssen wir mal zusammenrechnen, was die vor allem, es ist kein Thema, vor allem, was die Deutschschweizer Redaktion da von SRG, weißt du, die ganze Sendung und da, die gehen vor allem zu und sind vor allem auch informieren, einseitig, sind sehr stark links ausgerichtet, sind viele Formate und so, aber ich glaube, wenn wir zwischen 300 und 200 mitnehmen, haben wir, sagen wir mal 250, das wäre so das Maximum, was wir können zahlen. Das, mit dem könnte man das abdecken, das sollst du einfach abbauen. Der.
Du hast diese Woche noch über ein brisantes EU-Keimpapier geschrieben, auf Weltwoche Online. Um was ist es da genau gegangen? Was kannst du da darüber noch berichten?
Ja, es geht einfach darum, wir haben schon die Sondierungsgespräche abgeschlossen und jetzt der Bundesrat hat beschlossen, dass man jetzt auf Brüssel das Verhandlungsmandat ausarbeitet und irgendwann im 24. wenn du mit dem starten. Das kommt jetzt noch, das Verhandlungsmandat willst du noch dem Parlament zu präsentieren. Der Gag von dem allem zusammen ist, dass sie jetzt von diesen Sondierungsgesprächen einen Bericht machen, einen sogenannten Sondierungsbericht. Und der ist gemeinsam unterschrieben von der EU-Unterhändler und von ISA-Unterhändler. Und da sind schon ein paar Sachen drin. Und das tut man einfach unterschätzen, weil in diesen Gesprächen tut man anders schon Zugeständnisse machen. Nachher mit den Verhandlungen wird es ja noch so ein bisschen ausgeditscht. Aber hier, im 2013, wo man das gemacht hat, haben wir unser Sondiergespräch gemacht. Und dann hat damals hat der Staatssekretär Rossi, dem O'Sullivan, dem Unterhändler von der EU, ziemliche Zugeständnisse gemacht. Zum Beispiel beim EU-Gerichtshof, zum Beispiel die Rechtsübernahme für alle alten Verträge. Also, dass die neuen Regeln auf die alten Verträge anwendbar sind. Und das ist vor allem problematisch wegen der Personenfreizügigkeit. Weil wir dann auch die Unionsbürgerrichtlinie nehmen, wo ja ein grosser Zöller, wo der EU-Bürger Zugang verschafft zum Sozialstaat, zum Sozialversicherung.
Hast du ein Déjà-vu?
Genau das Déjà-vu. Sie machen genau wieder die gleichen Fehler. Ich sehe da nur eins. Der Bundesrat und der Ding, egal was sie mit der EU abgemacht haben, die sollen den Sondierungsbericht offenlegen. Fertig, Schluss, Amen. Und nicht nur irgendwelche Politiker zeigen und so. Die sollen dann offenlegen, offen, transparent spielen und sagen, voilà, das haben wir dann angenommen und so. Ich meine, das ist ja schon jetzt wieder schräg aufgelegt. Die Gewerkschaften machen Druck, weil sie noch mehr Sicherheit wollen, das lenkt noch nicht und so. Und auf der anderen Seite sagen sie so, ja, das jetzt haben wir angeblich Zugeständnisse bekommen. Ich sehe da einfach nicht, was wir für einen Profit haben aus diesen Verträgen, den wir da ziehen. Beim Strom, der Rest ist ja klar, wir brauchen kein Stromabkommen. Physikalisch kehren wir zum Stromnetz von ganz Europa, da brauchen wir kein Stromabkommen. Die können uns gar nicht ausschließen von dem und so. Aber wenn die NZZ-Leser zum Beispiel, ich empfehle, der wird da immer getan, der wird da so da, wie beide Positionen da wären. Und auf der anderen Seite sagen sie, ja, Theo sagt jetzt kein Status quo mehr, Theo sagt jetzt keine Rosinenpickerei mehr. Die sind immer so, als ob wir arme Schnecken wären. Wir müssen da, oh, danke, dass du mit uns verhandelst. Hör doch auf mit dem Ding, wir brauchen von denen gar nichts. Es gibt schon ein paar Sachen, also die Anpassung von Handelshemmnissen. Aber das müsstest du eigentlich machen und das machen sie nicht. Weil sie einfach wollen, einfach so mit Nadeln stechen und so.
Hast du das Gefühl, es gäbe eine kompromissfähige Lösung, die auch im Volk eine Mehrheit würde finden? Was für Zugeständnisse könnte man machen? Was wäre für dich so ein optimales Abkommen mit der EU, das man in Zukunft müsste ausarbeiten müsste, wo du auch damit einverstanden wärst?
Ich würde sagen, hört auf mit diesem bilateralen Scheiß. Das bringt sowieso nichts. Das, was wir da aufgelesen haben, ist einfach nicht mehrheitsfähig. Da verlieren wir nur Souveränität. Also abzuschwimmen, ohne Nein zu sagen, das ist für mich einfach nicht mehr Demokratie. Das hat nichts mehr zu tun. Ich sehe nicht, was wir da für Vorteile daraus ziehen sollen. Wir wollen mit denen Geschäften, also was machen wir? Wir machen mit denen einen Freihandelsvertrag. Und mehr brauchen wir nicht. Wir machen mit denen wie alle anderen Länder einen Freihandelsvertrag. Ich meine, die nie aufrechnen, was wir für die machen. Wir haben, letztes Jahr sind 80'000 Leute von da gekommen. Und der Tagesanzeiger geht irgendein Titschaga-Interview, der Schwab, der CDU-Politiker da, wo da sagt, wie wir das sagen, in der Zukehr und was wir müssen jetzt müssen Dampf geben, um da endlich vorwärts zu machen. Und dabei flüchten ja seine Landsleute alle in die Schweiz, weil sie einfach mit dem Scheiß genügen.
Gut, Fabian Molina, SP-Nationalrat, würde auch sagen, die Zukunft ist in Europa.
Welche Zukunft? Bis dann gibt es Europa wahrscheinlich nicht mehr. Es gibt Europa ist nur noch für irgendwelche Länder im Osten von Interesse, wo irgendwelche finanzielle Zustupfungsstämme will ziehen. Und sobald das nach Brüssel kommt und eine Vorgabe macht im Haushaltsziel und überall da, sagen sie, oh nein, das darf er nicht und so. Und hier, was passiert denn aktuell in Europa? In allen Ländern hat die Rechtspartien vorwärts gemacht. Und das sind nicht die, die mit Europa gehört sind. Die haben nicht das Gefühl, dass Europa irgendein Wehen, etwas Wunderbares ist. Das ist irgendein Regulierungsmonster, das da von oben nach unten organisiert ist und mit uns eigentlich gar nichts zu tun, weil wir von unten nach oben organisiert sind. Wir passen gar nicht dazu. Wir können ist gar nicht denen annähern. Das widerspricht unserem Dasein und unserer ganzen Geschichte.
Warum bist du zuversichtlich, dass die Schweiz sich nicht zu nahe an die EU annähert, nicht zu nahe unter dem Konstrukt, an dem Top-Down-Konstrukt, sondern eigentlich auch zuversichtlich. Wieso bist du zuversichtlich, dass die Schweiz weiterhin die Schweiz bleibt und von unten nach oben reagiert wird und nicht ein Brüssel-Konstrukt wird von oben nach unten?
Ja, ich bin eben auch überzeugt, dass in diesem Land hier noch immer genug Leute leben, wenn man jetzt mal gewisse Städte abgesehen wird, wo einfach merken, dass die Schweiz nicht funktioniert, wenn sie in einer EU drin ist, weil wir ein anderes Konzept haben. Wir haben völlig ein anderes politisches Konzept. Die EU hat kein politisches Konzept. Das ist irgendeine so eine Maschine, die da plötzlich sich mit einem Gerichtshof irgendwas wird Integration voransetzt, in Marsch setzt. Die Staaten gehen zwingen mit der Gerichte, dass wir da drin sind. Ich glaube immer noch, dass wir eine Mehrheit finden hier im Land, wenn sie ehrlich sind und offen daran informieren, die das nicht will. Die wollen das nicht. Die wollen das nicht. Das zeigt doch in jeder Abstimmung. Die wollen nicht keine NATO annehmen, die wollen nicht keine EU-Sicherheitskräfte annehmen und so. Die wollen zwar nicht einen Alleingang, aber wir wollen Geschäfte machen mit der ganzen Welt. Das ist unser Ding. Da haben wir profitiert. Und dafür müssen wir nicht institutionell unterwerfen.
Lieber Hubi, vielen Dank, dass du uns da Auskunft gegeben hast als Fiebermesser von der Nation. Ihnen danke aber ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Bleiben Sie gesund, ein schönes Wochenende und schalten Sie wieder ein, wenn es wieder heisst Weltwoche Daily Spezial mit Hubis Bundeshaus. Dankeschön. Danke.